Ja, wir wollen heute ein Thema gemeinsam anschauen, wo wir vielleicht nicht alle ganz auf dem Schirm haben. Jedenfalls, ich hatte das nicht ganz gehabt, als ich in der Vorbereitung war, habe ich wieder neu entdecken, was für eine wunderbare Botschaft wir heute wieder haben dürfen. Und ich weiss nicht, wie du selber über die Errettung von Jesus darüber nachdenkst. Ob das für dich etwas ist, was Jesus gemacht hat in der Vergangenheit und jetzt ist er in den Himmel hochgefahren, ist er dort zur Rechten von Gott und wahrscheinlich regiert er dort und macht vielleicht Sachen, die, ich weiß nicht, wie die Vorstellungen von dir sind. Und das jetzt bis ans Ende. Und genau am heutigen Tag wollen wir jetzt anschauen, was macht Jesus jetzt gerade zu diesem Moment? Was ist das, was Jesus für dich, wenn du gläubig bist, tut? Was ist das, was Jesus in diesem Moment für uns alle tut? Kurz zusammengefasst, damit wir schon so einen Satz haben. Ja, Jesus ist zu diesem Moment im Himmel und tut für dich fürbitten. Er tut für dich einstehen, verteidigt dich als Gläubiger und tritt für dich ein. Das ist das, was wir jetzt entfalten dürfen. Jesus tritt für dich ein. Und wir haben vor zwei Wochen im 1. Johannes angefangen. Wir haben angeschaut, dass Jesus gekommen ist auf die Welt als Gott und Mensch und dass Gott das Licht ist, er völlig rein ist und wir Menschen das aber ganz und gar nicht sind. Dass wir vielmehr das Gegenteil sind, dass wir getrennt sind von Gott. Dass wir in Schuld sind, dass wir nicht einfach so zu Gott kommen können. Und der Johannes hat uns gezeigt, dass es zwei Standards gibt oder zwei Sachen, die wir jedenfalls nicht werden können. Und zwar ist das einerseits sündlos. Wir können nie etwas tun in unserem Leben, das uns macht, dass wir perfekt sind und gleichzeitig, dass wir auch nicht unschuldig sind. Und der Johannes wird jetzt uns heute weiter zeigen, was bedeutet das für uns, wenn wir in diesem Fall alle irgendwie Schuld auf uns haben. Oder nicht alle perfekt sind. Wie gehen wir damit um? Und ihr dürft alle aufschlagen im 1. Johannes 2, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wir lesen die ersten zwei Verse vom 2. Kapitel im 1. Johannesbrief. Ich lese aus Gottes Wort. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Hier sehen wir jetzt den Johannes, der uns eigentlich ein Grundgerät gibt, warum er das Schreiben schreibt. Er erzählt von Gott, der Licht ist, und gleichzeitig zeigt er uns jetzt, er schreibt, damit er nicht sündigt. Und das Ganze schreibt er nicht an irgendwelche Fremde, sondern er schreibt es an meine Kinder. Und in diesem ganzen Brief entwickelt er die Kinder immer und immer mehr. Und es zeigt, dass sie die Gläubigen, die Gemeinschaft haben mit Gott. Und er nennt sich meine Kinder. Also er vertraut den Begriff, den er zueinander braucht. Meine Kinder. Brüder, Geschwister. Und ihr seht, oder im ganzen Kontext wird klar, also es ist unmöglich, zu Gott zu kommen. Erst Johannes 1 zeigt uns, wir kommen nicht einfach so zu Gott und gleichzeitig haben wir jetzt aber als Gläubige eine wunderbare Botschaft. Als ein wiedergeborener Christ haben wir die Botschaft, dass wir nicht ohnmächtig gegenüber Sünden sind, sondern ein Christ ist in einen neuen Zustand gekommen, der heisst, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Und der Paulus beschreibt es in einem wunderbaren Zusammenhang im Römer 6, in dem er sagt, ja, was bedeutet Gottes Gerechtigkeit jetzt für uns? Dass er für uns gezahlt hat. Ja, sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Ja, natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Also Johannes bringt das ganze Denken mit ins Spiel. Ich möchte, dass ihr nicht sündigt mit diesem Brief. Dass ihr vor Sünde wegkommt. Und es ist ja für uns echt etwas, was mega, wahrscheinlich sogar fast perplex ist, weil wir wissen, das schaffen wir nicht. Das ist nicht etwas, was wir jemals werden erreichen. Und gleich tut es auch der Paulus, den wir hier gehört haben, in Römer 6, zeigt, dass wir ja nicht mehr in Sünde tot sind, dass wir nicht mehr jetzt unter der Sünde versklavt sind, sondern nicht mehr immer nur Schlechtes machen müssen, sondern jetzt dürfen wir in diesem neuen Zustand sein, als ein Kind Gottes, das gleichzeitig auch ja, Gott ausgerichtet ist, der jetzt verharrt auf ihn, wo nicht mehr daran festhält, an dem, was nicht Gott ist, was eben nicht Licht ist, was nicht das Gute ist. Und das ist etwas, ein Kampf, den wir schlussendlich in unserem ganzen Leben führen. Ein Kampf, der einerseits ein Leben lang geht und gleichzeitig hier und da besiegt kann werden, aber nie ganz. Der Heilige Geist gleich im Gläubigen ist, wo die Kraft gibt. Und es wird der Zustand aber nie schaffen, dass wir es völlig perfekt sind. Und jetzt sehen wir, wie der Johannes in seinem zweiten Teil jetzt aber auch die andere Realität schreibt. Ja, ich schreibe euch, damit ihr mit dem Brief oder mit dem Schreiben, das ihr habt, nicht mehr sündigt, aber gleichzeitig jetzt auch zugeht. Ja, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also als ein Gläubiger, der sündigt, tut jetzt der Johannes hier Zuspruch geben, dass es einen Fürsprecher gibt. Jemand, der für ihn einsteht, jemand, der für ihn da ist, und er nennt das ist Jesus. Andere Übersetzungen nennen den Fürsprecher auch Anwalt, für die, die im Juristischen unterwegs sind. Oder grundsätzlich ein Anwalt, der einsteht, ein Beistand, ein Fürsprecher, ein Helfer, ein Ratgeber, ein Tröster. Und damit wir den Kontext noch ein bisschen besser verstehen, können wir auch noch, oder sehen wir im Kontext auch noch, was der Johannes da aufgreift. Er greift jetzt eigentlich auch im nächsten Vers auch noch gut die Sprache so aus dem Alten Testament auf. Er redet jetzt von Sühnopfer im nächsten Vers, im Vers 2. Und gleichzeitig ein Fürsprecher, wo er eigentlich den damals schreibenden oder lesenden Leuten ein Bild aufgreift, das für uns vielleicht nicht ganz bekannt ist. Und zwar redet er hier von einem Priesteramt, das wir im Alten Testament sehen. Und genauso tut uns auch die Bibel, wenn wir eine Verweisstelle haben an eurer Bibel, verweist es auch zum Hebräerbrief, wo das Ganze beschrieben wird. Und dort dürfen wir sehen, dass jetzt Jesus dargestellt wird als der Fürsprecher, als jemand. Er wird uns eigentlich erklärt, was der Fürsprecher macht, weil der Kontext hier gibt es uns nicht so ganz. Und den dürfen wir sehen, und können wir ja auch schon aufschlagen, im Hebräerbrief 7, Vers 24 und 25. Ja, im Alten Testament sehen wir das Priesteramt, wo Jesus ist gekommen und das Ganze erfüllt hat. Weil damals ein Priester gehabt, die sie zwischen Gott und zwischen dem Volk gsi und haben vermittelt, das Volk, das Gegenwart von Gott hat wollen gehen, haben sie vermittelt, sie haben Opfer gebracht, sie haben Lobpreis gebracht, sie haben Gebet gebracht und sie haben Zugang zu Gott in gewisser Masse ermöglicht. Und jetzt kommt der Hebräerbriefschreiber in diesem Kapitel an und er zeigt jetzt, ja, das war gut im Alten Testament, aber jetzt gibt es etwas, das noch viel höher ist, viel grösser und viel besser. Und zwar ist das Jesus, unser wunderbar grosser Hohepriester. Er ist der Einzige, der wirklich gezahlt hat. Er ist der Einzige, der wirklich all dem überlegen ist. Ein paar Punkte habe ich dazu herausgestellt, wo es darum geht. Ja, wie Jesus das Alte Testament, das alte Priestertum völlig übertrifft mit seinem Mittlersein, mit seinem Fürsprechersein, indem er einsteht für andere Menschen, indem zum Beispiel Jesus nicht wie Priester im Alten Testament für sich selber hat müssen opfern, sondern die Bibel zeigt uns im Hebräerbrief, Jesus ist wunderbar. Er war ohne Sünde und er hat sogar die Sünde von anderen Menschen auf sich nehmen und tragen. Ja, und er ist jetzt ein ewiger Hohepriester, der nicht nur auf Erde gewirkt hat, bis er gestorben ist, sondern für immer und ewig. Und er hat sich selber gegeben als ein Lösegeld, als ein Opfer. Und er hat die Schuld getragen, die da war, die vom Mensch kommt, wo wir Menschen tun, zünd, wo er auf sich geladen hat. Und der Hebräerbrief zeigt uns, ja, das wunderbare Priestertum, dass der Fürsteher Jesus, er allein ist der würdig, der, was wirklich allein ist. Und wenn wir es jetzt im Hebräerbrief 7, ab Vers 24, zwei Verse lesen, dann sehen wir genau das. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt und für sie eintritt. Jesus kann vollkommen erretten, weil die zu ihm kommen, zu Jesus kommen, wo er für immer lebt und für sie einsteht. Also was macht er? Jesus rettet die zu ihm kommen, weil er für sie eintritt. Und da sind wir jetzt eigentlich genau wieder bei unserem 1. Johannes 2, Vers 1, wo wir gelesen haben, wir haben einen Fürsprecher. Er tritt ein, er spricht für jemanden ein. Ja, er tritt hier für Gläubige ein. Also Jesus ist eigentlich eine dritte Partei von zwei. Wir haben einerseits eine Partei und zwei und Jesus tritt jetzt auf die Seite von jemandem und vertritt diese Position. Vielleicht kennen wir das zum Beispiel, wenn man als Eltern das Kind vertritt gegenüber einem Lehrer. Oder wenn ein Chef seinen Mitarbeiter vertritt gegenüber seinem Kunden. Und genauso auch vertritt Jesus jetzt hier den Gläubigen gegenüber dem Vater, gegenüber Gott. Er vertritt den Gläubigen. Ja, und warum vertritt Jesus jetzt hier? Warum tut er eintreten für die zu ihm kommen? Wir haben, oder ich glaube, für viele von uns ist klar, oder wenn wir im Johannes 19 lesen und dort sehen, wie Jesus am Kreuz ist und er an dem Moment kommt, wo er selber sagt, es ist vollbracht, dann wissen wir auch, ja, Jesus, das, was er da hat, ist wirklich vollbracht. Also, das, was passiert ist, ist abgeschlossen, es ist bezahlt. Und das wird nicht hier immer wieder jetzt mit dem Eintreten gemacht, es muss nicht irgendwie noch weiter bezahlt werden, aber was es uns jetzt aber das Eintreten zeigt, ist, Jesus hat eine Fürsorge, er tritt für uns ein, wo nie wird enden. Und auch jetzt der Hebräerbrief hier zeigt, er, das ist vielmehr auch so die ganze Vollständigkeit, also damals ist abgeschlossen worden, das, was Jesus da hat, ist voll und ganz fertig. Und gleichzeitig sehen wir jetzt hier, wie das Eintreten kommt und das wendet eigentlich das, was passiert ist, immer wieder auf eine Gläubige an und wird immer wieder auf ihn angewendet. Dass immer wieder die Bezahlung eigentlich immer wieder wie bestätigt wird. Wir kommen dann noch zu einem anderen Vergleich. Und so ist das Opferbringen, das Jesus da hat, dass er alles gezahlt hat und gleichzeitig für uns eintritt als ein Gläubiger. Es sind zwei verbundene Sachen, die Jesus aber noch jetzt in diesem Moment gleich noch tut. Und Johannes schreibt es jetzt im zweiten Vers. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist jetzt das Opfer, das gezahlt hat, das die Schuld von uns weggenommen hat und gerecht gemacht hat, also er hat echt den gerechten Zorn von Gott gezahlt. Und hier, wo man auch sieht, wo er schreibt, dann Johannes, ja, und auch für die der ganzen Welt, wo man auch damit kann, oder wie selber kann ich sehen, dass jetzt nicht bedeutet, dass alle Welt gerettet wird. Das zeigt die Bibel durch und durch, dass die in Jesus sind die, die glauben, gerettet werden. Aber vielmehr zeigt es, dass an der ganzen Welt das angeboten wird, das Sühnopfer, das Jesus da hat, wird uns hergelegt. Und jetzt ist das ein einmaliges Opfer, das Jesus bringt. Und so schreibt der Paulus im Römer 3 eine Zusammenfassung eigentlich von dem, was da passiert. Dass Jesus für uns gezahlt hat, im Römer 3, ab Vers 25, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus glaubt. Und das ist das, was wir im Theologischen sogar auch Rechtfertigung nennen. Dass du jetzt als Gläubiger, wenn du vertraust auf Jesus, auf das, was er da hat, dass er sich gegeben hat, dass du den Status bekommst, gerecht gesprochen. Wo eigentlich die rechtlich völlig jetzt entlastet. Und aufgrund von dem kann der Paulus 2 Kapitel später auch sagen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herr Jesus Christus. Also der Glaube, der uns rechtfertigt, der uns vor Gott gerecht macht, der schenkt Frieden mit Gott. Frieden, wo wir aus Grund aus von Natur vom Menschen nicht haben. Frieden, der uns trennt, wo wir nicht teilhaben können. Und erst haben in diesem Glauben an Jesus. Und das ist das, was Jesus am Kreuz da hat. Er hat Frieden wieder geschaffen. Und unser Herz, wenn wir das annehmen, ist ja nicht so, dass wir dann die vollständige Entlastung haben und spüren können, sondern vielmehr driften wir ja irgendwie auch wieder von dem weg. Wir sind, jedenfalls ich bin nicht immer wieder echt völlig entlastet und jetzt geht mir so das Leben, sondern das Leben sich auch immer wieder fast oder gegen unsere Intuition geht. Ja, dass wir jetzt gerecht gesprochen sind, ohne irgendetwas zu machen, ohne uns zusammenzureissen, dass einfach durch ein Glauben gerecht sein vor Gott, ist etwas, was für uns Menschen so schwer zu greifen ist, weil wir noch irgendetwas Kleines dazu beitragen wollen. Und jetzt spricht uns der Johannes, aber auch der Paulus hier zu, allein durch ein Glauben bist du gerecht. Status gerecht gesprochen. Und wenn wir jetzt weiter sehen, und der Paulus oder Johannes schreibt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Und der Fürsprecher, er ist für uns da. Also, er macht für uns Fürbitte. Also einerseits haben wir die Rechtfertigung und das ist für uns, was für uns da ist worden in der Vergangenheit und jetzt haben wir gleichzeitig unserem Vers, der Fürsprecher, was jetzt noch zu dieser Zeit da wird. Und Jesus nicht einfach in der himmlischen Region thront, sondern auch viel mehr fürspricht auch für uns. Es ist auch etwas Weiteres, was er genauso auch tut. Also er ist in voller Barmherzigkeit auf die Welt gekommen. Hat sich hergegeben in Liebe. Der Thomas hat so vorgelesen im 1. Johannes 4, ja, dass Jesus gekommen ist als Sühnopfer. Und darin hat er die Liebe von Gott gezeigt und ist offenbar worden, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesendet hat, damit wir leben haben. Und er ist auf die Welt gekommen, aber jetzt ist er nicht in den Himmel wieder raufgegangen und die Liebe ist nicht mehr da oder wäre kalt geworden, sondern genauso wie die Liebe damals war, ist sie jetzt noch für die Gläubigen, für die Menschen auf dieser Welt. Und Gott tut, oder Jesus steht spezifisch auch jetzt in diesem Moment ein für uns Gläubige, vor dem Vater. Also eine Rechtfertigung, die passiert ist und ein Fürbitte, das jetzt zur Zeit passiert. Jesus, der jetzt einsteht. Es ist vollbracht und wird immer wieder angewendet, was vollbracht ist. Und so sehen wir so im Römer 8, wie der Paulus das beides zusammenbringt, indem er schreibt, ja, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt, wo er gerecht spricht. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und der auch für uns eintritt. Er tritt zur Zeit für uns ein. Und das ist, darf man sich jetzt nicht nur als etwas Formales vorstellen oder als etwas, was ein bisschen mechanisch passiert, wie ein Verhältnis oder ein Vertrag, sondern vielmehr zeigt sich die Fürbitte von Jesus jetzt in dem Moment, indem er die Liebe zu dir völlig ausschöpft, indem er eigentlich die Herzenshaltung von dir offenbart. Mit dieser Liebe, wo Jesus sich hergegeben hat am Kreuz, wo ein Opfer war, wo er gesagt hat, ich komme auf die Welt, um Verlorene zu retten. Genau diese Liebe, mit der bietet er eigentlich jetzt auch der Vater immer und immer wieder ins Bewegen, als Gläubige uns anzunehmen und immer wieder für uns einzustehen. Und es würde jetzt nicht meinen, können wir nicht falsch verstehen, dass jetzt die Liebe vom Vater zu uns nicht gross wäre, sondern vielmehr zeigt uns die wunderbare Freude vom Sohn, von seinen Geschwistern, für uns, die er jetzt bringt zum Vater, immer und immer wieder bringt er alle Anliegen. Also es ist eine tiefe Freude auch vom Vater, das anzunehmen, die Bitte. Jemand, der für dich einsteht, mit voller Freude in der himmlischen Region. Und es ist wie eine, vielleicht wenn ein Bruder, wo wir uns vorstellen können, oder zwei Brüder, der junge Bruder rennt, ein Rennen, wo der grosse Bruder ihm mitgeholfen hat und er ist ein Gewinner, der Junge. Und der alte Bruder sitzt nicht einfach nebendran und ist unanteilslos, sondern er ermutigt ihn, er bestätigt ihn, er ist verbunden, er bringt seine Verbundenheit mit ihm zum Ausdruck. Und genauso bringt auch Jesus seine Verbundenheit mit uns vor dem Vater zum Ausdruck in dem Moment, wenn wir Jesus angehören. Der ist immer und wieder bringt er uns zum Vater in die Nähe, in die Herrlichkeit. Und der Hebräerbrief schreibt uns genauso auch, dass Jesus uns jetzt in dem Moment völlig verstehen kann. Hebräerbrief 2, 18. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen, wo er selber gelitten hat. Oder im Hebräer 4. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Jesus ist also in dem Moment völlig verständnisvoll. Er hat am Kreuz jede Sünde getragen, jede Schuld, er hat alles mitgelitten, wo auch wir durchkämpfen. Und genauso versteht er es völlig persönlich, völlig beziehungsorientiert, hat er eigentlich Mitgefühl mit uns. Und das, was wir im Hebräerbrief 7 auch dürfen lesen, im Vers 25 zeigt uns, ja, dass er Jesus jetzt vollkommen rettet, dass er ganz rettet. Wir haben hier das Wort vollkommen, das gleichzeitig auch gebraucht wird als für immer oder ganz und völligste. Und wie kann Jesus uns vollkommen retten? Ja, er hilft uns nicht nur, sondern Jesus rettet uns auch ganz. Und das ist für viele vielleicht selbstverständlich, dass Jesus uns rettet und nicht nur hilft, sondern und gleich haben wir auch da wieder immer wieder unsere Natur. Ja, wir Menschen, wir nehmen zwar das Werk an und gleichzeitig haben wir so einen Impuls, dass wir da immer noch dem rettenden Werk, wo Jesus da hat, weil etwas beitragen, noch ein bisschen mehr Glauben haben als der gegenüber mir oder neben mir. Noch ein bisschen mehr etwas Besseres machen. So dass es eigentlich fast eher heisst, ja, als würde Jesus jetzt nur zum Teil retten. Und ich mache den anderen Teil noch. Aber gleichzeitig zeigt sie, Jesus rettet vollkommen. Allumfassend. Alles tut er. Und wir bleiben in dieser Familie von Gott. Seine Liebe oder seine Verbundenheit mit uns kommt eigentlich nicht ins Stottern. Nicht wie ein Auto, das irgendwie plötzlich kein Benzin mehr hat und einfach ausgeht und wir irgendwie noch müssen nachfüllen müssen, sondern es ist immer und immer vorwärts gehen. Allumfassend bringt es uns an das Ziel. Und das bringt schlussendlich auch bis eigentlich ins Tiefste oder in die grösste Schwierigkeit, die wir haben in unserem Leben. In die tiefste Innere, wo wir auch Vergebung selber brauchen, wo wir vielleicht uns nicht mehr zugeben können. Und genau an dem Moment oder an dem Ort, an den tiefsten Abgrund, kann man eigentlich so sagen, von unserem Herz, dort reicht Jesus vollkommen her. Er rettet auch dort vollkommen. Dort, wo wir uns vielleicht am meisten schämen, da liebt Jesus dich genauso am meisten. Wo er es völlig versteht. Und so kennt er dich vollkommen und so rettet auch vollkommen. Und so können wir uns aus dem fürbitten, was Jesus für uns immer wieder tut, können wir uns gar nicht eigentlich rausschleichen als sein Kind. Und gibt es jemals einen Moment, wo das wird aufhören? Der Hebräerbrief beantwortet uns ja, indem er sagt, ja, er lebt für immer, um für uns einzutreten. Also, er hört nie auf an dem Moment, wo er sagt, jetzt ist fertig für uns einzutreten, sondern er tritt weiter und weiter ein, er gibt sich immer wieder her. Und wenn der Vater ja schon das Opfer genommen hat, also schon akzeptiert hat, dass Jesus wohl darf die Sünde von uns tragen, dass er geeignet ist, das Lamm von dieser Welt zu sein, so viel mehr hört er jetzt auf einen Sohn, der vor ihm kommt und sagt, Vater, du siehst das, was vergossen ist worden, vergib und tritt immer wieder für sie ein. Also, können wir uns auf eine Art so vorstellen, dass ja, der Gott, Jesus, der Blick vom Vater immer wieder auf die Gerechtigkeit von ihm selber darauf richtet. Wenn Sünde passiert in unserem Leben, immer wieder der Blick auf Jesus, seine Gerechtigkeit, die vor uns steht, hingerichtet wird. Weg von unserer Sünde. Her zur Gerechtigkeit, dass wir versöhnt sind mit dem Vater, dass wir versöhnt bleiben mit dem Vater und er bahnt immer und immer wieder die Schneise durch, direkt zum Thron von Gott. Durch und durch bahnt er den Weg. Und so ist genauso im Einklang mit dem 1. Johannes, wo er sagt, ja, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, aber wenn jemand sündigt, dann haben wir den Fürsprecher. Weil wir werden irgendwann fortlaufend, besser gesagt, immer wieder in die Schuld treten. Wir haben den Zustand nicht, wo wir Gott können jetzt immer einfach perfekt gehorchen. So viel in uns will Gott auch selber nicht mal. Und wir sehen Jesus, der für uns eintritt. Jesus, der für uns ständig immer und immer wieder kommt und eintritt. Und so ist es vielleicht auch eine falsche Vorstellung, wenn wir denken, ja, Jesus vergibt uns die Sünde und spricht uns rein, tut uns rechtfertigen und jetzt gleichzeitig sagt er auf dem Rest vom Weg von unserem Leben, lässt er uns eigentlich allein und wir müssen jetzt selber schauen, wo wir herkommen und wie wir den Weg schaffen und wie wir am perfektesten leben. Nein, es ist, er wünscht uns nicht einfach nur das Beste für unsere Reise, sondern er vielmehr dreht uns auf dem ganzen Weg durch bis am Schluss. Er ist allein eigentlich auch die Sicherheit am Schluss. Er gibt uns Gewissheit überhaupt, an das Ziel zu kommen. Alles andere würde uns völlig nur erdrücken, ihr Last selber zu wollen perfekt sein, was wir nicht werden schaffen. Und so ist es eigentlich vielleicht wie ein Segelflugzeug, das wir uns vorstellen können, wo wir sind und Jesus als Motorflugzeug, das uns immer wieder zieht, immer wieder in die höheren in die Atmosphäre rauf und nicht wie mit dem echten Segelflüger, der jetzt loslässt, sondern es zieht und zieht und zieht, bis wir am Schluss der Ewigkeit sind. Er steht für dich genau jetzt in dem Moment ein. Er dreht dich durch. Und er betet genau jetzt in dem Moment ja, für uns Gläubige. Und das ist so ein Trost, wenn wir das ein Stück weit dürfen weiter ergreifen, weil wenn sogar wenn wir unser Gebetsleben vernachlässigen und wenn ich ehrlich bin, wie viel modert es doch einfach vor sich her. Und gleich, im gleichen Moment zu wissen, da ist Jesus, der einsteht, der sich kümmert, wo ja nicht, dass wir jetzt vernachlässigen und als okay, Jesus macht alles, sondern vielmehr ermutigt, weil Jesus ja schon einsteht in jedem, jeder Zeit für mich in diesem Moment. Dann darf ich noch viel tiefer und näher zu ihm treiben. Viel mehr zu seiner Liebe, zu seiner Nähe. Wie er vorstellt, dass Jesus im Raum nebenan in dem Moment betet wie ein Bruder für ihn, wie eine Schwester für ihn. Das in Präsenz Gottes betet er für uns. Und Jesus hat auch auf dieser Erde genauso betet. Wir lesen es in Johannes 17, ein wunderbares Kapitel, wo Jesus einsteht für seine Jünger, für die Gläubigen, für Einheit. Einsteht für sie vor dem Vater. Aber wir lesen es auch im Lukas, im Kapitel 22, wo Jesus ankündigt, dass eine grosse Verleugnung wird kommen. Oder dass der Petrus Jesus sogar wird verleugnen. Eine heftige Prüfung eigentlich, die kommt. Und jetzt haben wir gleichzeitig eine mega wunderbare Botschaft da drin. Und wir lesen es in dem, Jesus sagt, zu Petrus gewandt, sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu von Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verliest. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Also wir haben hier den Moment, wo Jesus für seine Jünger einsteht, dass sein Glaube bewahrt wird, dass er bewahrt wird. Und es ist nicht nur, ja, sofern du möglicherweise zurücktrittst, sondern ja, wenn du zurücktrittst, also es ist garantiert, dass er zurückkommen wird. So erstärken er auch deine Brüder. Und das ist, ich finde es so eine wunderbare Botschaft, wo ich sehe, Jesus tritt ein. Und das ja nicht nur für Petrus. Petrus war nicht wichtiger als die anderen Jünger, nicht wichtiger als du oder ich. Und Jesus hat nicht Petrus mehr geliebt als die oder mich. Und so steht Jesus ein und er betet für die Gläubigen. Er tritt ein. Und auch im Römerbrief 5 sehen wir, wie der Paulus auch das wieder erwähnt, indem er schreibt, ab Vers 10, Römer 5. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Wir haben Frieden mit Gott. Und am Tag vom Gericht, durch das, was Jesus tut und immer wieder auf uns anwendet, bleiben wir bewahrt, bis er auferstanden und wo er lebt. Und das ist eigentlich, wo uns immer wieder das zeigt, was Jesus eigentlich tut. Er hat noch viel mehr Mitleid, noch viel mehr Eifer, noch viel mehr Bedürfnis nach uns, als wir das selber oftmals verspüren, weil uns auch so oftmals auch wieder nicht klar ist, was eigentlich in der geistlichen Welt passiert oder um was es wirklich geht. Und immer Jesus zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit für uns einsteht. Auch wenn unser Glaube schwankt, wenn unser Glaube sinkt oder wenn er wächst und schrumpft. In dem Moment Jesus in ständiger Aufmerksamkeit ist und er nicht schwankt. Er für dich einsteht. In dem Moment. Und für wen ist Jesus das? Einerseits zeigt sich Johannes, indem er schreibt, ja, meine Kinder, er bezieht sich auf die Gläubigen. Nicht spezifische Gläubige, sondern alle Gläubigen werden hier eingeschlossen, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir das, was er da hat, am Kreuz annehmen, dann tritt er automatisch auch für dich ein. Und wenn gilt das? Johannes schreibt es auch, Und wenn jemand sündigt, ja, so haben wir einen Fürsprecher. Also wir haben den. Es ist nicht etwas, das jetzt noch wird kommen, wo wir werden haben, vielleicht möglicherweise, sondern es sind Zustände, etwas, was fortwährend passiert und jetzt schon Tatsache ist. Mit Jesus verbunden sein, bedeutet auch, zu seiner Familie zu gehören, zu ihm zu gehören und dass wir wiedergeboren zu ihm fortwährend können, ihm nachkommen. Und warum kann Jesus uns jetzt auch helfen? Ja, da der Johannes auch wieder sagt mit dem Wort den Gerechten. Jesus, den Gerechten. Ja, Jesus ist der gerechte Leib, der wirklich ein Fürsprecher sein kann. Wir Menschen können das nicht. Wir können zwar einstehen für andere im Gebet. Und wenn es nach Gottes Willen ist, und er, dann tut er Gebet erhören. Aber in dem Moment sehen wir, dass Jesus wahrhaftig gerecht ist. Er ist vollkommen gerecht und er allein ist es. Wir sind ungerecht, er allein ist gerecht. Und unser grösstes Tun wird nie an das herkommen, was Jesus irgendwie vollbracht hat. Ohne Jesus, der gerecht ist, der für uns einsteht, sind wir eigentlich hoffnungslos verloren. Und wo wir jetzt aber jemanden haben als Gläubige, der für uns einsteht, und er wird es immer tun, weil er für immer einsteht, wie wir im Hebräer 7 gesehen haben, so können wir beruhigt jetzt zum Vater treten. Wir dürfen vor einem Vater Gott kommen. Wir dürfen ihn ansprechen, ihn bitten. Er ist nicht fremd, nicht fern, nicht jemand, den wir nicht kennen, sondern er kommt jetzt uns ganz nah. Er ist gleichzeitig gerecht, aber wir dürfen beruhigt sein, weil es immer und immer wieder für uns eintreten worden. Und so tritt Jesus für uns, also in diesem Fürbittdienst ein. Er macht Fürbitt für uns. Und jetzt ist er auch, wenn wir sündigen, wie der Johannes schreibt, ein spezieller Fürsprecher. Also wenn wir Sünd tun, dann spricht er noch spezifisch, tritt er für uns ein. Er tritt als das Amt, als der Priester ein, der für uns gezahlt hat. Und der John Bunyan hat es gewissermaßen so beschrieben, ich möchte es zur Erläuterung bringen, indem er schreibt, ja, Christus als Priester geht vornweg und Christus als Fürsprecher folgt uns nach. Christus tritt als Priester ständig für uns ein. Christus als Fürsprecher bittet für uns im Fall von großen Vergehen. Als Priester muss Christus immer tätig sein, aber als Fürsprecher nur manchmal. Als Priester handelt Christus in Zeiten des Friedens, doch als Fürsprecher agiert Christus in Zeiten des Aufruhrs, der Turbulenzen und des schweren Streits. Deshalb ist Christus als Fürsprecher, so will ich ihn nennen, eine Reserve, und seine Zeit aufzutreten, aufzustehen und zu bitten, ist dann, wenn die Seinen mit einer schmutzigen Sünde befleckt sind, in die sie kürzlich gefallen sind. Also, Jesus tritt den Moment ein, wenn wir in Sünde gehen, tritt er auf und steht für uns ein, dass wir doch gerecht sind. Er verteidigt eigentlich den Gerechtsspruch, dass es wirklich stimmt und wahrhaftig ist. Jesus tritt ein, wenn wir schlecht sind für uns. Und da uns die Sünde nicht in der Vergangenheit sind, sondern wir die genauso tun, und wir aber jetzt einen neuen Stand haben, so haben wir eine neue Beziehung zur Sünde. Wir erkennen die Sünde in unserem Leben wahrscheinlich oder auch besser, was überhaupt Gott gar nicht möchte und was schon. Und gleichzeitig fühlt sich Sünde oft einfach noch schwerer an als überhaupt irgendwann. Und so haben wir jetzt die Tatsache, dass Jesus unser Fürsprecher ist, der für uns aufsteht. Ja, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht einfach das Feld räumen und kapitulieren, sondern er steht ein, dass wir festhalten, dass wir dranbleiben, dass wir unseren Glauben auch bewahren. Ja, und wenn wir in Sünde fallen, dann können wir sagen, ja, wir enttäuschen Jesus als sein Jünger, als sein Nachfolger, Aber genauso tritt er genauso viel, noch viel Leute für uns ein, in diesem Versagen. Es gibt einerseits die Enttäuschung, auch zum Vater, aber gleichzeitig tritt er Jesus für uns ein und spricht uns immer wieder rein, aufgrund von dem, was er gemacht hat. Aufgrund nicht ja von unserem Verdienst, eben wie gut, dass wir jetzt sind, sondern aufgrund allein von dem Verdienst, wo Jesus auf sich zeigt und sagt, Vater, ich habe gezahlt für das, was sie alle gemacht haben. Vergib ihnen das, was sie da haben. Also er stützt sich allein auf das, was Jesus da hat, nicht etwas, was irgendwo wir tun. Und so gibt es zum Beispiel ein Beispiel von einem Gerichtssaal, wo wir uns vorstellen können, wir haben einerseits der Vater als Richter, wir haben den Gläubigen, der Angeklagte ist, der der Verbrecher ist, und gleichzeitig haben wir den Ankläger, Satan, was sein Name bedeutet. Er ist der Staatsanwalt, der probiert, ja, der Angeklagte einfach mit dem, was er tut, zweifelsfrei zu beweisen. Und jetzt haben wir Jesus, der Fürsprecher ist, der Anwalt ist. Wir haben einen Richter, einen Staatsanwalt, einen Anklagten und einen Anwalt. Und in dem Moment von dieser Anklage sehen wir jetzt, dass Jesus einerseits er erfüllt das Gesetz. Also er erfüllt, was wir eigentlich verbrochen haben, indem er das Opfer gegeben hat, das wir am Kreuz sehen. Also Jesus zahlt und erfüllt das. Und gleichzeitig ist er jetzt auch der Anwalt, ja, wo die Fürbitte, wo zum Richter kommt und eigentlich die ganze Argumentation vorbringt. Also wir haben Erfüllung, was passiert ist, und gleichzeitig spricht Jesus jetzt das aus, das Ganze. Er ist einerseits der Freispruch und die Argumentation, dass das Urteil wirklich passiert, immer und wieder zum Richter kommt. Es ist vergeben. Es ist gezahlt. Also Jesus lässt ihn nicht allein kämpfen. Er lässt ihn nicht allein in dem sein. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann sehen wir, dass Jesus also jeden Fleck kennt, dass er völlig mit uns da sein kann, dass er mit uns völlig Empathie oder echt nachfühlen kann. Auch in Sachen, die wahrscheinlich sogar nur wir kennen. Vielleicht noch etwas ganz Vertrautes, aber Sachen, die wirklich nur wir kennen. Sei es ja, verschiedene Sachen. Wenn wir irgendwie finanziell fragwürdig unterwegs sind oder wenn wir Menschen immer wieder probieren zu gefallen, nett zu sein, aber es eigentlich nur Menschenfurcht ist oder wir lästern und klagen oder andere immer wieder anfahren, wenn wir unsere Beherrschung verlieren oder ja, gewohnheitsmässig auf Pornografie-Seite und Sachen sind, wo einfach wir wissen, es ist Sünde und Schuld. Und in dem Moment, ja, wer ist Jesus in dem Moment genau für dich? Nicht erst, wenn du es jetzt abgeschlossen und bewältigt hast und selber geschafft hast, dort rauszukommen, sondern genau in dem Moment, wo wir versagen, da ist Jesus jetzt mit drin und er ist Fürsprecher für uns. Und er tritt ein als der Gerecht. Wir sind nicht gerecht und in dem Moment noch viel weniger. Und er spricht ein. Und da, der John Bunyan sagt, ja, auch wenn Satan das erste Wort ergreift, um uns anzuklagen, so ist Jesus der, der das letzte Wort hat, um uns frei zu sprechen. Ja, wenn der Satan kommt und Jesus als unser Anwalt, als unser Fürsprecher auftritt und seine Abschlussrede hat, ja, dann kann der Satan gar nichts mehr sagen. Nicht mehr ist vorzuhalten, weil alles ist gezahlt, alles ist vollbracht. Er ist also dein Verteidiger. Und er tritt jetzt für uns ein, wenn wir immer wieder in Schuld fallen. Und das umfasst nicht nur ein paar Details von unserem Leben, sondern durch und durch, alles, was wir haben, durchdringt und durchdringt das. Und Jesus für uns einsteht. Und wir wissen nicht, wie Jesus einsteht für das, was er sagt oder wie es wirklich ist, weil es die Bibel nicht so weit schreibt. Aber wir sehen, wie Jesus auch sonst für Gläubige betet. Ja, Vater, vergib ihm die Schuld, weil mein Blut gezahlt hat für sie. Oder Vater, bring den Satan zum Schweigen, der immer wieder die Lüge in den Kopf hineinsetzt nach Zacharia 3. Oder Jahwe, sogar ihre Sünden blutrot sein, so sollen sie schneeweiß werden, wie im Jesaja 1. Und er es immer wieder zum Vater bringt und auch für uns immer wieder so Umkehr und Bereuung bringen. Immer wieder, dass wir nicht mehr an dem festheben, sondern an dem aufgeben, was uns beherrschen will, als Gläubige und wieder in die Herrlichkeit von Gott treten. Und so sind wir aufgefordert, ja, die Sünde zu lassen. Sünde auch zu hassen eigentlich. Sünde, die jetzt völlig nicht Gott entgegenspricht, dass wir gegenüber dem sind und jetzt vor Gott kommen und immer wieder die Heiligkeit anstreben. Ja, Gott ist unser Fürsprecher. Er verteidigt uns wie jeder Anklage. Und wir versuchen uns immer selber auch irgendwo standardmäßig zu verteidigen. Wir wollen immer wieder Ausreden suchen. Wenn bei Kindern ist es mega oft sichtbar, dass sie so schnell Ausreden finden. Immer ist jemand anders die Schuld. Wie viel ist auch bei uns immer jemand anders. Irgendeine Erklärung, aber was, wenn Jesus die vollkommene Erklärung sein kann? Er hat eine viel bessere, perfekte Verteidigung parat, die nicht Schuld abschieben ist, sondern es zeigt auf das vollkommene Opfer, das er da hat. Jesus, der für uns gezahlt hat, er verweist auf sich. Und wir können ja dann festhalten, dass er darauf verweist. Also nicht mehr selber verteidigen, nicht mehr mein Selbstwertgefühl müssen irgendwie aufwerten, wo ich doch ein bisschen arbeite, sondern völlige Hingabe zu Jesus. Er allein schafft es und macht es. Und so muss ich die Sünde auch gar nicht mehr entschuldigen. Sie ist ein Teil und sie soll bekämpft werden, aber gleichzeitig auch nicht auf Heilig spielen, was auch Johannes vor 2 Wochen uns auch gezeigt hat, dass man niemand kann sagen, er ist im Licht und wandert gleichzeitig in Finsternis. Ja, gar nicht so tun, als wir perfekt wären, sondern vielmehr zerbrochen vor ihm kommen. Und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Und in dieser Finsternis darf es uns zu ihm bringen, zu Jesus, und es darf völlig genügen. Und wenn du Jesus noch nicht angehörst, wenn du Jesus nicht kennst, dann will ich dir zusprechen, hey, den Fürsprecher heute kennenzulernen. Den Fürsprecher dürfen zu kennen, und dass niemand da für uns übrig ist, dass wir umkehren dürfen, dass wir voll vertrauen dürfen, dann können wir gerettet werden. Das ist die wunderbare Botschaft. Jesus steht für uns in diesem Moment ein. Jesus ist da, herrlich und vollkommen. Das ist die wunderbare Botschaft, die wir dürfen. Jesus steht ein. Und so, will ich dein Herz geben im Gebet. Jesus, wir danken dir für das, was du tust. Du bist herrlich und wunderbar. Danke für alles, Herr. Und ja, wir danken, stehst du für uns ein, in allem, was wir haben und kennen und passiert, Herr. Danke, bist du gross, hast du alles vollbracht. Herr, und wir danken und staunen einfach, wie du die Liebe auch heute noch zu uns hast und zu uns immer wieder zeigst. Jesus, dir sei alle Ehre für das, was du schenkst und tust. In deinem Namen. Amen.